Jesus ist der Herr, weil er auferstanden ist von den Toten. Er wäre eine historische Persönlichkeit, ein Großer der Geschichte, einer, der auch im historischen Sinne gewaltig Einfluss genommen hat auf den Lauf der Geschichte. Das wissen die wenigsten Leute, dass zum Beispiel die Einrichtung der Bausparkasse mit Jesus Christus zusammenhängt. Oder dass es Schulen gibt oder Krankenhäuser. Ich staune immer wieder darüber, dass Leute aus dem christlichen Abendland nach Indien müssen, nach Bangladesch, in die sogenannte dritte Welt und dort Sozialarbeit leisten müssen. Warum funktioniert das nicht in diesen anderen Kulturkreisen? Es hängt damit zusammen, dass auch die Sozialarbeit, dass die Entwicklungshilfe, das Brot für die Welt und Caritas und was es denn sonst noch alles gibt, seine Wurzeln hat in dieser historischen Persönlichkeit Jesus Christus. Seiner Bergpredigt, in dem, was er verkündigt und gelehrt hat und was dann von ihm weitergesagt wurde. Also, wir machen das ja auch so, indem wir das Datum schreiben, bekennen wir uns zu Jesus Christus. Da gibt es eine Zeit vor Jesus und eine Zeit nach Jesus. Also jeder, der ein Datum auf den Brief schreibt, bekennt sich indirekt zu Jesus Christus. Aber er wäre nur eine historische Persönlichkeit, wenn er nicht auferstanden wäre von den Toten, wie es viele historische Persönlichkeiten in der Weltgeschichte gibt. Aber dadurch, dass er auferstanden ist von den Toten, ist er Herr. Weil der Tod derjenige ist, der dem Leben ständig die Herrschaft streitig macht. Wer in die Bibel hineinschaut, auf die ersten Seiten, der stellt fest, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Der hat nur das Leben geschaffen, das reine Leben. Und die Bibel sagt, dass durch die Sünde des Menschen, weil der Mensch sich von Gott trennte, der Tod in diese Welt kam. Und das Furchtbare ist, dass der Tod eine Kultur geschaffen hat, die wir dummerweise Zivilisation nennen. Alles, was in unserer Welt unter dem Stichwort, unter der Überschrift Zivilisation läuft, ist eigentlich eine Kultur des Todes. Es hat damit zu tun, dass Menschen Angst haben vor dem Tod. Das motiviert die Wissenschaft. Das motiviert ganze Industriezweige. Und wenn ich heute Morgen hier mal aufrufen sollte, wer von uns verdient denn daran, dass es die Kultur des Todes gibt in dieser Welt? Dann wären das die allermeisten Menschen. Herr Dr. Zinn zum Beispiel, Beerdigungsunternehmer, letztendlich Sozialarbeiter, Therapeuten und was weiß ich. Sie haben alle auf irgendeine Art und Weise damit zu tun, dass es die Kultur des Todes gibt. Und sie versuchen gegen den Tod, gegen das Sterben müssen und auch gegen die Vorboten des Todes, gegen Krankheit und gegen innere und äußere Not anzukämpfen. Also der Tod hat in dieser Welt die Herrschaft übernommen. Die Herrschaft über das Leben. Deswegen sagt auch Mose in Psalm 90, das Leben des Menschen wäre 70. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Unser Leben ist einfach begrenzt. Und eigentlich ist der erste Atemzug, den wir tun, schon eine Kampfansage gegen den Tod. Aber letztendlich eine vergebliche. Denn am Ende bist du dran und bin ich dran, sind wir alle dran. Und wir müssen sterben. Jesus ist der Herr, weil er von den Toten auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat. Man könnte auch sagen, den Tod tot gemacht hat. Darum ist er der Herr. Und nun erscheinen ja immer regelmäßig zum Osterfest irgendwelche großen Berichte über Jesus Christus, über seine Auferstehung oder manchmal über seine Geburt oder was auch immer. Immer wieder werden neue Theorien entwickelt. Jesus hat das schon 2000 Jahre lang überlebt und überstanden. Alle möglichen Spiegel- und Sternartikel, wo denn bestritten wird, dass es so ist, wie es denn in der Schrift uns mitgeteilt wird. Also, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Dass man vielleicht seine Leiche geklaut hat, das wird schon in der Bibel behauptet von den Römern. Die sagen, die Leiche ist gestohlen worden. wo sie ja das Grab sehr gut bewacht hatten, eine ganze Truppe dort aufgestellt haben. Also entweder haben die Truppenleute, die Soldaten dort geschlafen, dass man die Leiche stehlen konnte, oder die schlichten Jünger waren stärker als die Elitetruppe des Römischen Reiches und haben die also, was weiß ich, zusammengeschlagen und haben ihren Heiland geklaut. Also wenn man über solche Argumente ein Stück nachdenkt, stellt man fest, wie wenig sie greifen. Es ist ganz interessant, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, im großen Auferstehungskapitel, historisch argumentiert. Er sagt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, ich selber habe das nicht erlebt. Aber es gibt eine Fülle von Zeugen, die erlebt haben, dass Jesus Christus starb, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Eine Fülle von Zeugen. Und er nennt dann über 500 Leute. Und nennt sie zum Teil auch namentlich. Und vergisst, wie das so seine Art ist, die Frauen, von denen wir heute Morgen schon gehört haben. Und die Jesus auch als den Auferstandenen erlebt haben. Also 500 Brüder, sagt er, auf einmal haben Jesus Christus als den auferstandenen Herrn erlebt. Das heißt, er benennt an dieser Stelle Zeugen. Und er sagt, einige von diesen Zeugen leben noch zu seiner Zeit damals. Sie können befragt werden. Und dazu muss man wissen, dass das mündliche Zeugnis des Augenzeugen in früherer Zeit mehr wert war als alle schriftlichen Zeugnisse, die geschrieben wurden. Als alle Tontafeln, als alle Zeichnungen in irgendwelchen Pyramiden. Mündliche Zeugnisse von Augenzeugen waren mehr wert als alles andere. Und bis heute ist es so in der Geschichtswissenschaft, ich beschäftige mich, ist mein Hobby, gerne mit Geschichte, in der Geschichtswissenschaft, dass all das, was in der Geschichtswissenschaft behauptet wird, nur behauptet werden kann, wenn es dafür Zeugen gibt. Dass also Fräulein Maria in Jever gelebt hat, das wissen wir nur durch Zeugen und durch Zeugnisse. Das kann man anders nicht beweisen und belegen. Dass 1 und 1 2 ist, das muss man anders beweisen und belegen. Ich habe bis heute noch nicht begriffen, wie das funktioniert, aber es geht. Es gibt physikalische Beweisführung. Historische Beweise sind immer dann Beweise, wenn es Zeugen dafür gibt. Augen- und Ohrenzeugen, die dann später ihr Zeugnis weitergegeben haben. Und Paulus sagt, 500 Zeugen gab es, mehr als 500, die Jesus als den auferstandenen Herrn erlebt haben. Damit ist die Auferstehung Jesu Christi das bestbezeugteste Ereignis von vor 2000 Jahren. Es gibt kein anderes Ereignis der Weltgeschichte, das so gut bezeugt ist wie die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nicht mal der Gallische Krieg, dessen Anfang die Bello Gallico wir im Lateinunterricht auswendig lernen mussten, ist so gut bezeugt. Hat auch etwa um diese Zeit herum stattgefunden. Also wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Herr und er ist auferstanden von den Toten, dann betreten wir den Boden der historischen Wissenschaft. Aber ehrlich gesagt, mir würde das nicht reichen. Mir würde es nicht reichen, wenn ich 500, vielleicht auch 1000 Zeugenaussagen hätte, die sagen würden, wir haben das erlebt, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Da würde ich sagen, na schön. Und ich würde vielleicht dazu setzen, was habe ich davon? Es gibt ja viele Sachen, die Leute erlebt haben, die sie mir auch berichten, wie sie, ich fahre so gerne zu fernen Inseln übrigens, ist so ein Hobby von mir auch, so ein zweites, und ich würde gern mal auf die Insel Jan Mayen fahren, also nicht fliegen, weil ich Flugangst habe, mit dem Schiff, ja. Es ist eine Insel im Nordatlantik, ganz weit weg, ist nur 50 Kilometer lang, etwa besteht aus einem Vulkan und einer riesen Landzunge, und 13 Leute leben auf dieser Insel, da würde ich gerne mal hinfahren. Und ich habe also im Internet, kann man ja heute alles finden, eine Fülle von Berichten gefunden über diese Insel, wo Leute sagen, wie wunderbar das ist, mir die Fotos zeigen. Und ich sage immer, na, und was habe ich davon? Gut, ich kann mir die Bilder angucken und die Berichte hören. Aber solange ich selber nicht da gewesen bin, sind das eben Berichte und Aussagen, die ich irgendwie aus zweiter Hand entgegennehme, die mich interessieren. Aber ich habe immer den Wunsch im Hinterkopf, ich möchte da gerne hin. Und für mich sind diese Zeugenaussagen und diese Berichte, die ich da im Internet lese, eigentlich mehr oder weniger so Einladungen oder so ein bisschen Feuer, was also meine Träume an dieser Stelle am Köcheln hält. Und so verstehe ich auch die Zeugenaussagen der Bibel. Und so verstehe ich das Zeugnis des Apostels Paulus. Der sagt das nicht, um mir zu sagen, hier, guck mal, das habe ich erlebt. Sondern er sagt es, um mich einzuladen. Eine persönliche Erfahrung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus zu machen. Der Apostel Paulus war ja selber einer, der den Auferstandenen nach seiner Auferstehung nicht erlebt hat. Damals gehörte Paulus noch auf die andere Seite. Da war er einer von denen, die Jesus Christus und seine Jünger verfolgten. Da war er bei der Kirchenbehörde, bei der damaligen angestellt, um die Jünger Jesu aus dem Weg zu räumen. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte, wie er eines Tages wieder unterwegs ist, um die Jünger Jesu zu verfolgen. Für ihn war Jesus tot, der war gekreuzigt und begraben, eben gestorben. Aber die Jünger, die gab es noch. Und die behaupteten, Jesus sei auferstanden von den Toten. Jesus würde leben. Und erzählten das überall, wohin sie kamen. Und berichteten das, obwohl sie verfolgt wurden. Und so war er hinter diesen Leuten her und plötzlich bei Damaskus, so erzählt er selbst, traf ihn ein Blitz. Und er hatte eine persönliche Begegnung mit dem gekreuzigten und begrabenen Herrn Jesus Christus. Und da brach eine Welt für ihn zusammen. Für mich ist Paulus überhaupt das entscheidende historische Argument für die Auferstehung Jesu von den Toten. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, Jesus ist auferstanden, wenn Jesus ihm nicht persönlich begegnet wäre. Und aus einem glühenden Verfolger der Gemeinde Jesu wurde plötzlich ein glühender Missionar. Sein Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Und so schreibt er dann in 1. Korinther 15, Jesus ist vielen Menschen begegnet, seinen Aposteln, dem persönlich, dann 500 Leuten auf einmal. Und dann sagt er, und zuletzt auch mir, in 1. Korinther 15, wie einer unzeitigen Geburt, wie einer Nachgeburt, so könnte man auch das übersetzen. Und ich stehe auch nur deshalb hier heute Morgen, weil auch ich Jesus Christus als den lebendigen Herrn persönlich erfahren habe. Ich glaube nicht aus zweiter Hand. Und ich glaube, dass es so viele Leute gibt, die geben sich mit einem Glauben aus zweiter Hand zufrieden. Die glauben, weil die Kirche glaubt. Die glauben, weil irgendwann mal vor ein paar hundert Jahren, ein paar tausend Jahren Leute das apostolische Glaubensbekenntnis verfasst haben. Das würde ausreichen. Jesus will mehr. Er möchte als der lebendige Herr sich in deinem Leben erweisen und zeigen. Und wie er uns begegnet als der lebendige Herr, das kann ich ihm nicht vorschreiben. Und das macht er bei jedem anders. Der eine läuft eben unter Windows und der andere unter Linux. Wir sind ja an dieser Stelle ganz unterschiedlich kompatibel sozusagen. Das weiß Jesus. Und er weiß, was er machen muss, um mit uns und mit dir ganz persönlich kompatibel zu werden, mit dir zu reden, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das war bei Petrus anders als bei Johannes und bei Johannes anders als bei Paulus. Und so ist es bei mir anders als bei Lutz gewesen. Lutz hat sich immer das große Wunder gewünscht, hat er uns erzählt, vor ein paar Sonntagen hier vorne. Hat immer irgendwo hinten in der Ecke gesessen, ich sehe das noch so da, beim Büchertisch da hinten, wahrscheinlich auch, weil du deine Beine etwas mehr ausstrecken wolltest, das ist hier vorne ja so schlecht möglich. Und dann hat er auf das große Wunder gewartet. Dass also Jesus irgendwie einen Stein vom Himmel fallen lässt oder die Kapelle zusammenbricht. Aber ich bin überzeugt, wenn dieses große Wunder passiert wäre, hätte er es nicht geglaubt. Weil so wie ich Lutz kennengelernt habe, ist ein ganz nüchterner Typ. So nüchtern, dass er an der Kerze nicht vorbeigehen darf. Das ist mein Eindruck, den ich von dir habe. Für dich muss alles klar sein und eindeutig. und so richtig so starke Emotionen und Gefühle und vielleicht hättest du das gerne, aber das gehört nicht mit zu deinem Charakter. So habe ich dich kennengelernt. Du bist anders kompatibel. Und Jesus hat das bei dir so gemacht, indem er dir Impulse gegeben hat, nachzudenken, zu fragen. Und dann hast du dann im Rückblick dein Leben angeguckt und du hast gesagt, das Riesenwunder, das war nicht da in meinem Leben, aber viele kleine Wunder. Wie heißt das bei den Landwirten? Kleinvieh macht auf Mist. Viele kleine Wunder am laufenden Band. Und dann hast du gesagt, und was ist das? Mich jetzt taufen zu lassen. Wo Jesus in meinem Leben sich als der lebendige Herr erwiesen hat. In konkreten Lebensführungen. Und du hast uns das im Einzelnen erzählt. Das ist bei jedem anders, wie Jesus sich als der erhöhte Herr in unserem Leben zeigt. Was Jesus, und damit wir schließen, allerdings von dir erwartet, von jedem von uns, wenn du Jesus erleben willst, ist eine gewisse Offenheit dafür, so ein 50-50 Empfinden in deinem Herzen, dass es wahr sein könnte, was diese biblischen Zeugen uns erzählen. Also wenn du da die Türen zumachst, und wenn du sagst, also, ich glaube das einfach alles nicht. Oder wenn du die Büsche deines Zweifels immer noch begießt und pflegst und dich dahinter vor Gott versteckst, dann passiert nichts in deinem Leben. Gott sagt ja, wer mich sucht, der wird mich finden. Und Jesus sagt, wer anklopft, den wird aufgetan. Gott sagt nicht, wer vor mir Versteck spielt, der wird mich finden. Oder vor mir das Weite sucht, bei dem will ich die Tür aufmachen. So sagt, wer kommt, anklopft, sucht. Also Gott erwartet von dir eine Offenheit. Die erwarten wir übrigens auch als Menschen voneinander und untereinander, wenn wir einander begegnen. Dass wir nicht die Türen zumachen. Wie kann ich einen Menschen kennenlernen? Doch nur so, indem ich ihm offen begegne. Indem ich interessiert nach ihm frage. Indem ich mich erkundige. Und wenn ich mir die Leute einfach angucke und sie von vornherein so aburteile und sage, alles, was so über 30 ist, trau keinem über 30, hieß das zu meiner Zeit, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, der wird viele Menschen überhaupt nicht kennenlernen. Und wer sagt, also Kinder nerven, der wird nie erleben, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Also wenn wir das zumachen an dieser Stelle, passiert nichts. Aber wenn wir uns öffnen und wenn wir sagen, Herr Jesus, oder vielleicht sagst du noch gar nicht, Herr Jesus, sagst, also wenn das stimmt, Jesus, dass du lebst, dann möchte ich gerne eine persönliche Begegnung mit dir haben. Und da möchte ich selber überzeugt werden durch dich, dass ich lebe. Und ich möchte nicht glauben, weil meine Oma glaubt und mein Pastor und wer auch immer. Ich möchte glauben, ich möchte dir vertrauen, weil ich, ja, so sagt es ein Mann in der Bibel, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Beten hilft da manchmal. Ich habe das selber so erlebt. Einfach mal so das Gespräch mit Gott suchen und gucken, was passiert. Ich kenne einen, der hat mal eine Woche lang so gelebt, als wäre er Christ, war ein absoluter Atheist. Eine Woche hat er morgens, mittags und abends gebetet, Bibel gelesen, ist in die Gottesdienste gegangen. Ja, der war nach einer Woche, war der Christ. Der konnte nicht mehr anders. Wir denken oft so, das ist so schwierig, Christ zu werden. Ist gar nicht. Man muss sich nur öffnen, aufmachen. Lieber Lutz, ich wünsche, dass du in der Taufe Jesus als den lebendigen Herrn erlebst. Aber nicht nur hier, sondern auf deinem Lebensweg. Jesus hat gesagt, dass er, wenn wir denn ihn aufnehmen in unser Leben, dass er bei uns bleibt. Wir dann in ihm sind und er in uns. Also eine ganz enge, verflochtene Gemeinschaft, so kann man sagen. Und er sagt, ich bin treu, selbst dann, wenn ihr untreu werdet. Das ist eine Verheißung, die größer ist als das, was dir Jesus als Versprechen entgegenbringen kann. Er ist treu, selbst dann, wenn wir untreu werden. Ich wünsche dir und mir eine gesegnete Zeit dort gleich im Taufbecken. Amen.